Jesus will selber jeden zu sich ziehen und zu sich bringen, will uns aber auch darin gebrauchen und einsetzen, dass dies geschieht. Der heutige Predigttext steht in Matthäus 28. Jesus sprach am See Genezareth zu seinen Jüngern, die er dorthin befohlen hatte nach seiner Auferstehung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Vers 16. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nach der Auferstehung Jesu von den Toten gab er den Frauen, die ihn am Grabe suchten, den Auftrag, zu den Jüngern zu gehen und ihnen zu sagen, sie sollen sich einfinden am See Genezareth. Sie waren ja noch zu Jerusalem. Jesus sagt, ich will vor ihnen hingehen in dieses Land Galiläa. Dort will ich mit ihnen sprechen. Dort will ich ihnen den Auftrag deutlich machen, den sie von mir bekommen sollen in dieser Welt. Geht hin, ich habe alle Macht. Wir selber sind solche, die gesucht und gefunden sind von Gott in Jesus Christus, haben seine Liebe verspürt. Gott will, dass alle Menschen diese Liebe verspüren. So wie es ja auch in einem Lied heißt, dieses bekannte Lied kommt, stimmet alle jubelnd ein, da heißt es in der dritten Strophe, jubelt, die ihr euch ihm geweiht, jubelt. Das ist ja die Prägung aller Kinder Gottes. Die Frage ist, haben wir heute schon gejubelt? Im Gebet zu Hause vielleicht? Oder waren wir so etwas depressiv und die Freude am Herrn kam überhaupt nicht auf? Jubelt, die ihr euch ihm geweiht. Das sollten die Jünger auch am See Genezareth neu merken. Ihr gehört zu denen, die etwas gefunden haben, was andere erst noch brauchen. Schmeckt seine Güte und Freundlichkeit. Er ist doch der seinen Sonn und Schild und unser Lieb und Hoffnung Bild. Er ist's, der allen Kummer stillt. Er ist es. Diese Lektion sollte nun die Jünger, die späteren Apostel dort in Galiläa erhalten. Nicht nur eine Weile mit Jesus durch das Land Israel gegangen zu sein, sondern jetzt selber die Herrlichkeit in ihrem Herzen zu haben, zu verspüren. Denn sie sollten ja Zeugen sein. Sie sollten ja nicht nur Worte nachreden, die sie von Jesus gehört haben, sondern sie sollten aus dem erlebten Wort heraus weiterreden. Und liebe Geschwister, wenn wir hier zusammenkommen, Sonntag für Sonntag, dann liegt doch eine erlebnisreiche Woche hinter uns, wo wir die Herrlichkeit Gottes erfahren haben. Deswegen jubelt unser Herz und wir sind voller Dank und können immer nur sagen, Herr, du bist treu. Du hast uns nicht verlassen noch versäumt. Du hast uns aus dem Staube herausgezogen. Du hast uns erhöht. Festgesetzt auf einen Felsen. Wir dürfen Loblieder singen. Du bist wahrlich die geoffenbarte Liebe des lebendigen Gottes. Denn Gott hat seine Liebe so ausgeströmt, dass er den Menschen begegnet ist, um ihnen zu sagen, ihr müsst euch nicht mehr eurem eigenen Leben überlassen. Ihr müsst euch nicht mehr den Anfechtungen dieser Welt überlassen, auch nicht der Hoffnungslosigkeit, dass mit dem physischen Tod alles aus sei, sondern ihr dürft jetzt angeschlossen sein an die Ewigkeit. Denn in Jesus Christus ist diese Brücke geschlagen worden zu uns. Ich selber stelle mir immer wieder die Frage, pulsiert das in meinem Herzen oder nur in meinem Kopf? Lebe ich das? Bewegt mich das? Oder denke ich nur daran, dass diese Worte mal gesprochen worden sind in der Heiligen Schrift und die eigentlich gut klingen, aber sie sind ferne von mir, sie tragen mich nicht durch den Alltag, sie entzünden kein Leben in mir? Das sind ja Fragen, die man sich stellen darf und stellen sollte. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, haltet fest an dem Erlebten. Bleibt dabei. Ihr habt gesehen, ich habe den Tod überwunden. Ich bin auferstanden von den Toten. Ihr habt gesehen, dass ich mich eingesetzt habe für alle Menschen. Ich habe mein Blut vergossen. Ich habe auch eure Schuld getragen. Und als Befreite sollt ihr in diese Welt gehen. Gott, der Herr, sprach auch durch den Mund des Propheten Hesekiel, dass er gar keine Freude hat an denen, die ihm nicht glauben und verloren gehen, sondern er will, dass sich alle bekehren zu ihm. Und manchmal, liebe Geschwister, muss man sich täglich bekehren. Weil das, was wir gehört haben am Sonntag, was uns vielleicht froh gemacht hat, wir oftmals schon am Dienstag, Mittwoch vergessen haben. Ein Tag hat es noch angehalten. Wir müssen uns zu dem Leben in Jesus bekehren. Wir müssen Ja sagen zu ihm, und das wollte der Herr dort am See Genezareth deutlich machen. Ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Und wenn ihr mich nicht mehr seht, dann sollt ihr das verkünden. Mit eurem Leben, mit eurem Sein. Die Liebe Gottes bewegte sich in Jesus Christus zu uns Menschen und lud uns ein, das Neue zu entdecken. Jeden Tag neu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, leben, nicht verloren werden. Leben. Die Frage ist, lebe ich? Lebst du? Wir bezeichnen ja manchmal etwas als Leben in dieser Welt, was gar kein Leben ist. Es ist ein Dahinvegetieren, ein Kampf mit der Materie, ein sich ständig abmühen mit den Dingen dieser Zeit, aber Leben aus Gott in der Freude verdrängen wir manchmal oder erfahren wir zu wenig. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagte auch deutlich, dass Jesus Christus kam, ein für alle Mal für uns zu sterben, einmal geopfert zu werden, die Sünden hinwegzunehmen, und wenn er wiederkommt, dann wird er nicht mehr wegen der Sünde wiederkommen, sondern um diese Herrlichkeit und Macht, die er erworben hat durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, öffentlich zu machen und allen zu zeigen. Allen zu zeigen. Aber jetzt dürfen wir es auch schon dem Nächsten zeigen durch unser eigenes Leben, durch unsere Erfahrung mit dem Herrn. Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben, hier aus der Zeit genommen zu werden, und dann muss er vor Gott stehen. Aber auch wiederum mit einem Opfer hat Jesus für immer vollendet, die geheiligt werden. Ist das nicht eine frohe Botschaft, die wir uns sagen dürfen? Du, ich, wir sind vollendet durch das eine Opfer. Wir sollen nicht mehr so tun, als ob wir nicht vollendet wären. So wie es den Jüngern ja zunächst ging, sie wollten wieder in das Alltagsleben zurückkehren, nachdem sie ja Jesus erstmal ihr Ja-Wort gegeben haben. Aber nun musste der Herr sie ermahnen, so ist das nicht. Habe ich euch erlöst oder nicht? Ja, du hast uns erlöst. Dann geht hin und lebt das und verkündigt das. Das ist euer neues Leben, eure neue Aufgabe. Und das haben wir als Aufgabe, als Christen, auch in unserer Zeit, in unserer Stadt zu tun und zu sagen. Kein Mensch soll unter der Last der Sünde zugrunde gehen. Kein Mensch soll von den Mächten der Finsternis gegängelt werden. Kein Mensch soll hoffnungslos durch diese Zeit gehen, sondern alle sollen gerufen sein, alle sollen eingeladen werden zu der Gnade Gottes in Jesus. Darum zitierte der Herr Jesus die Jünger nach Galiläa. Er hätte ihnen doch auch in Jerusalem, da wo sie waren, neu begegnen können. Da sollten sie ja später bleiben, bis zur Einlösung der Verheißung, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Warum denn nun gerade nach Galiläa? Es ist ein langer Fußweg von Jerusalem nach Galiläa. Aber der Herr wollte deutlich machen, wem die Botschaft der Liebe zuerst gilt und wer sie vielleicht auch zuerst aufnimmt. In Galiläa lebten die Armen, die Schwachen, die Elenden, die einfachen Menschen. Zu denen geht ihr zuerst. Nicht zu denen, die ja schon glauben, alles zu wissen, alles zu haben, die ja schon ihre religiösen Gedanken so verankert haben, dass sie gar keinen Zuspruch mehr aus der Ewigkeit brauchen. In Jerusalem gab es solche Leute. Die wussten ja schon alles, die hatten ja schon alles, die brauchten ja keinen Gott mehr, die brauchten keine Erlösung. Geht zu diesen Schwachen und Elenden nach Galiläa und sagt ihnen die frohe Botschaft. Auch will uns heute in unserer Zeit der Herr segnen und senden, gerade zu den Schwachen, den Elenden, den Einfachen, denen, die in Not sich befinden, nicht zu den Klugen, nicht zu den Weisen, zu denen wir vielleicht manchmal gerne gehören wollen, aber die gar kein offenes Herz haben für das Evangelium. Wir denken an die Begebenheit in Galiläa, wo ein Vater sehr verzweifelt gewesen ist in der Nähe des Berges Tabor, weil er einen Sohn hatte, der vom Teufel geplagt wurde. In Markus 9 lesen wir diese Begebenheit in Galiläa und die sollte wieder aufleuchten, auch vor den Jüngern, jetzt am See Genezareth. Versteht ihr, hier sind diese Menschen? Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht, so sprach dieser Vater in Markus 9, Vers 16. Ich habe ihn zu dir gebracht, er hat einen sprachlosen Geist und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, sie konnten es nicht. Und Jesus sagte, bringt ihn her zu mir. Und während dieser Junge dann vor Jesus war, riss ihn der Geist des Satans. Er wälzte sich auf der Erde, hatte Schaum vor Mund. Jesus fragte, wie lange geht das schon so? Von Kindheit an ist das. Und oft wirft der Widersacher ihn ins Feuer, ins Wasser, dass er ihn umbrichte. Wenn du aber etwas kannst, erbarme dich unser und hilf uns. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, sagt Jesus. Dieser Mann wollte Hilfe. Er suchte sie ganz echt und ehrlich. Und er rief dann, ja, ich glaube, hilf mir da, wo ich noch zweifle. Ich glaube. Und als Jesus das sah und hörte, sprach er zu diesem Jungen und redete diesen Geist in ihm an. Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Der Knabe lag wie tot, so dass die Leute glaubten, er sei tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und er lebte. Jesus zitierte die Jünger nach Galiläa. Da sind suchende Menschen, die Armen, die Elenden, die Schwachen. Nicht die Klugen und die Weisen in dieser Welt. Da geht hin. Das ist eine wichtige Lehre. Da vielleicht, wo Menschen in der Gosse liegen, wo Menschen nicht mehr aus und ein können. Ich habe eine Begebenheit gelesen von einer Frau, die ihren Mann verloren hatte. Im Krieg jetzt klammerte sie sich an ihren einzigen Sohn, den sie mit dem Mann hatte. Aber dieses Kind wurde auch schwer krank. Er litt an einer Gehirnkrankheit und sie war sehr verzweifelt. Der örtliche Arzt konnte ihm nicht helfen. Man wollte den Jungen überweisen in eine Spezialklinik. Aber die Mutter fürchtete, wenn dieser Junge dort überwiesen würde in die Klinik, er würde vielleicht nicht mehr lebend zu ihr zurückkehren. Sie war in innerer und äußerer Bedrängnis, aber sie tat genau das Richtige. Sie suchte einen Seelsorger auf, bat ihn um Hilfe, um Gebet. Und sie sprachen miteinander und das Gespräch endete mit einem sehr intensiven Gebet. Mit der Suche nach Hilfe bei dem lebendigen Gott. Und was geschah? Nach einigen Tagen kam die Frau zu dem Seelsorger zurück und berichtete, genau zu derselben Stunde, wo wir hier gebetet haben, ist der Junge aufgerichtet worden. Er stand auf aus seinem Bett in dieser Klinik, und er sagte, er möchte entlassen werden. Die Ärzte wollten es eigentlich nicht tun. Aber er bestand darauf. So unterzogen sie ihn nochmal einer intensiven Untersuchung und stellten fest, er ist gesund. Und entließen ihn. Der große Arzt Jesus Christus war an seinem Bett und hatte ihn aus der Not befreit. Eine Mutter, die Hilfe suchte. Nach denen, sagt Jesus zu den Jüngern, haltet Ausschau. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und in der Vorbereitung kam mir diese Frage für mich und für uns, glaube ich das noch? Oder bin ich davon weit entfernt? Glaube ich noch, dass Jesus Christus alle Gewalt hat, im Himmel und auf Erden, dass ihm nichts unmöglich ist? Glaube ich das noch? Ich kann es mit dem Kopf glauben. Aber Jesus wollte den Jüngern sagen, es kommt auf euer Herz an. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Gewalt. Diese frohe Botschaft sollten die Jünger weitergeben. Sie sollten sagen, Jesus ist gegeben alle Gewalt. Aber das sollten sie nicht nur reden, sondern das sollten sie im Herzen auch verspürt haben. Sie sollten es in ihrem Leben erfahren haben. Sie sollten nicht nur Worte nachreden, die sie am See Genezareth gehört haben, sondern bestätigen mit ihrem Leben, so ist es auch. Wir wissen das, wir haben es erfahren und erfahren es täglich. Und das geben wir einfach weiter. Durch die Auferstehung von den Toten hat Gott in Jesus Christus nicht nur den Sieg über die Sündenlasten errungen, sondern hat zugleich auch die Herrschaft über alle Kreatur angenommen. Und nun bittet er die Schöpfung, die Menschen, die Kreatur, ihn anzurufen, ihn wirken zu lassen in ihrem Leben. In Kolosser 1, Vers 16 heißt es ja, in ihm, in Jesus, ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Frage ich mich wieder, glaube ich an diesen Jesus, wo die Fülle der Gottheit vorhanden ist? Ja, wohl ist denn da noch ein Mangel für uns? Wenn wir um uns herum schauen, sehen wir, dass auch im Leben vieler Christen großer Mangel herrscht, weil sie nicht mehr aus der Fülle in Christus schöpfen, weil sie nicht mehr glauben, dass in ihm alle Kraft vorhanden ist für das Sichtbare und Unsichtbare, was nötig ist, um zu überwinden. Denn wir sollen ja nicht nur Redner, sondern lebendige Zeugnisse sein. Mir ist gegeben alle Gewalt. Das ist eine tröstliche Botschaft für alle Menschen, die gegängelt sind in dieser Zeit. Sie hören die Nachrichten über Griechenland, werden traurig, machen sich Gedanken, streiten sich und vieles andere mehr. Bleibt der Euro, bleibt er nicht? Wie geht das weiter mit der Moral und so weiter? Gegängelt von den Nachrichten der Zeit. Aber es lebt nicht die Tatsache in den Menschen, dass Jesus der Herr ist. Er steht über allem, er steht auch über dem Euro und über Europa. Das sind ja alles kleine Geschehnisse unter der großen Hand Gottes. Gott ist der Herr. Die Jünger mussten sehr ermutigt werden, um das wirklich weitergeben zu können. Dass sie nachher nicht so, wie es ja manche sagen oder scherzhaft ausdrücken, sagen, ich kenne einen, der lesen kann. Dass sie nicht sagen, ja, ich kenne einen, der steht über allem, aber ich persönlich bin nicht mit ihm. Es sind tröstliche Worte, die Jesus hier sagte. Er wollte sagen, wenn ihr in die Welt hinausgeht, dann bezeugt das. Ich habe das erste und das letzte Wort. Und wer diese Tatsache im Glauben annimmt, der kann ruhig leben in einer unruhigen Welt. Schon der Prophet Daniel wies auf diese Vollmacht hin und die ewige Kraft und das ewige Reich in Christus. In Daniel 7 heißt es, nachdem ja Daniel das Gesicht bekam über die Prägungen der Weltreiche, wie sie sich verhalten, dann heißt es zum Schluss, kommt aber eins in dem Sohn Gottes. Das ist ganz, ganz anders. Und das ist herrlich und beständig. Siehe, so sagt er, da kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, zu dem Vater im Himmel, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Hier verstehen wir die Aussage des Herrn Jesus. Mir ist gegeben alle Gewalt. Das hört niemals auf. Bitte wende dich als Kind Gottes nicht wieder woanders hin. Wende dich an deinen Erlöser, der alle Macht und Kraft hat. Er wird dir helfen. Und das nicht nur für dich, sondern zum Zeugnis auch vor anderen. In Johannes 3 bezeugte Jesus, dass ihm diese Vollmacht vom himmlischen Vater gegeben ist. Der Vater hat ihm alles übergeben. Glaube ich das? Der Apostel Paulus setzte diese Botschaft später fort und sagt wirklich, alles muss unter der Herrschaft dieses Herrn stehen. Im Korintherbrief schrieb er ja im 15. Kapitel darüber, weil einige Gläubige denken, alles scheint Gott doch noch nicht im Griff zu haben. Und dann sagt er, das wird alles offenbar werden, dass es im Griff hat. Er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ihm entgeht nichts. Und in Epheser 1, Vers 22, Gott hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, über alles. Da können wir einsetzen, was wir wollen. Die Frage ist, nehme ich das noch wahr? Wir sollen ermutigt werden, uns an diesen Heiland zu halten. Und wenn wir mitten im Alltag leben, diese Botschaft zu verkünden, durch unser Sein, durch unser Reden, durch unser Wesen. Nur unter dieser Kraft der Erlösung können wir rechte Botschafter in dieser Welt sein. Weil dem so ist, sagt Jesus zu den Jüngern, weil mir gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Das ist der einzige Grund, warum ihr hingehen sollt in alle Welt. Darum, nicht weil ihr so klug seid, weil ihr so religiös seid, sondern weil mir alle Macht gegeben ist. Darum geht hin. Darum verkündigt diese Botschaft. Geht zu dem Nächsten, sagt ihm, dass Hilfe vorhanden ist. Geht zu den Bedürftigen und zu den Traurigen und sagt ihnen, dass sie getröstet werden sollen. Unterrichtet sie vom Heil in Jesus. Sagt ihnen, dass es sich lohnt, diesem vom Tod auferstandenen Herrn zu folgen und sein Leben ganz unter seine Führung zu stellen. Sagt ihnen, was ihr mit diesem Herrn erlebt habt. Teilt eure Freude mit dem Nächsten. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Unterrichtet sie über das Leben mit Gott. Hier und in Ewigkeit. So wie die Jünger am See Genezareth beauftragt worden sind, diesen Missionsbefehl auszuüben, sind auch wir in unserer heutigen Zeit genauso gerufen, dies zu tun. Dieselben Worte sind uns gegeben. Ja, wir sollen den Nächsten unterrichten. In unterschiedlicher Weise tun wir das im Missionsdienst. Und wir sollen sie ermuntern, ihr Leben ganz und gar unter die Führung dieses Heilandes zu stellen. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr ganzes Leben soll ihm übereignet werden. Ja, wir sollen hingehen und den Nächsten segnen. Und jetzt könnten wir sagen, oder die Jünger hätten sagen können, das ist aber ein schwerer Auftrag. Wir haben dich erlebt. Wir erleben dich persönlich. Wir wissen, dass du da bist für uns, aber wir kommen auch in Situationen unter Menschen, die das Evangelium ablehnen. Und was sagt der Herr? Ich bin bei euch. Ich bin dabei. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ich wende mich nicht von euch ab. Darum, so sprach er in Matthäus 10, sorgt euch nicht, was ihr reden sollt, noch was ihr zur Zeit und Stunde tun sollt. Ich will es euch geben. Ich bin bei euch. Auch hier, liebe Geschwister, habe ich mir persönlich die Frage gestellt, rechne ich jeden Tag damit? Weiß ich, dass der Herr da ist? Weiß ich, dass er bei mir ist, wenn ich morgens aufwache? Weiß ich, dass er mit mir geht durch den Tag? Weiß ich, dass er da ist, wenn ich auch in schwierige Situationen komme? Er redet, ich bin doch bei dir. Ich bin doch da. Warum bist du so unruhig in deiner Seele? Ich bin bei dir alle Tage. Das sollten die Jünger dort in Galiläa ganz neu hören. Seid doch getrost, ich habe die Welt überwunden. Was regt euch denn noch auf? Schon im Psalm 32 ließ Gott hören durch den Psalmsänger und sagen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will täglich zu dir reden. Wie sagt es der Herr, was der Heilige Geist in uns tut? Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Es gibt also keine Sorge. Wir sind aufgerufen zum Vertrauen. Herr, du leitest mich. Du hast es versprochen. Du willst mir den besten Weg zeigen. Du willst mich unterweisen. Du willst mir sagen, was in der jeweiligen Situation nötig und dran ist. Oder auch das Zitat aus Hebräer 13. Wir können sagen, dass der Herr uns zuspricht, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Denn der Herr ist doch unser Helfer. Und wir sagen, ich will mich nicht fürchten. Ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? All diese Worte, all diese Botschaften schwangen auch am See Genezareth mit. Wenn ich euch in die Welt sende, wollte Jesus sagen, fangt nicht an, euch abermals zu fürchten. Ich bin doch bei euch alle Tage. Ihr sollt ein lebendiges Zeugnis von meiner Gnade sein. Ein lebendiges Zeugnis, das man an eurem Leben absehen kann. Und was ihr dann tut, das tut ihr nicht wegen des Auftrags und der Pflichterfüllung dem lebendigen Gott gegenüber, sondern das tut ihr aus Dankbarkeit und aus Liebe. So wie es Paulus dann auch später bezeugte den Gemeinden zu Korinth und sagte, es ist die Liebe Christi, die uns dringt, nicht die Pflichterfüllung, die Liebe Christi. Aber sie soll uns bewegen. Sie soll uns zum Nächsten hin bewegen. Wir sollen zeigen, dass Gott die vollkommene Erlösung für jeden offenbar gemacht hat. In einem weiteren Missionsbericht war zu lesen, dass ein Heilsarmee-Offizier seiner Jugendgruppe etwas berichtete von einem wunderbaren Berg in Westafrika, wo diese frohe Botschaft nicht nur Menschen erreichte, sondern etwas ganz Neues aus ihnen machte, so dass die Umgebung sich verwunderte. Es gab dort einen Mann im Gefängnis, der jemand zu Tode gebracht hatte. Und nun war er selber verurteilt worden zum Tode. Dieser Mörder aber hörte das Evangelium, hörte, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist und nahm diese Botschaft nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen auf. Und plötzlich veränderte sich sein Leben. Er sah nicht mehr mürrisch aus, sondern fröhlich. Er wurde mitten im Gefängnis ein fröhliches Gotteskind. Und nun kam der Tag, dass er hingerichtet werden sollte. Dem Direktor dieses Gefängnisses fiel aber diese Veränderung an dem Mann auf. Dieser Gefangene war so kindlich fröhlich und getröstet in Gott, dass der Direktor das nicht übers Herz brachte, den zu Tode zu bringen. Er verschob einfach die Vollbringung der Todesstrafe. Und der Direktor kam zu dem Missionar, der das Evangelium verkündigt hatte, und fragte, was ist geschehen? Der Mann sieht so glücklich aus. Er sieht zu glücklich aus, um gehängt zu werden. Er kam nicht aus dem Gefängnis, aber plötzlich nahm dieser Neubekehrte Einfluss auf alle Gefangenen. Es wurde nicht mehr geflucht und gelästert, sondern viele fingen an zu beten. Einfach weil man sah, dass in diesem Menschen etwas verändert war. Nicht weil er was gesagt hat. Man sah es. Sogar der Direktor hatte Bangigkeit, diesen jetzt nun aufzuhängen. So einen fröhlichen Menschen kann man doch nicht aufhängen, der so viel Gutes ausstrahlt. Den kann man doch nicht ablehnen. Wo vorher viele Bedienstete nur mit Schusswaffen umhergehen konnten, um die Gefangenen in Schach zu halten, kehrte jetzt Ruhe ein. Durch diesen einen, der so glücklich aussah, weil er Jesus gefunden hat. Da, wo der Heilige Geist in einem Menschen wirkt, scheint das Neue von innen nach außen und es wird erkannt. Darum verstehen wir diese Worte Jesu zu den Jüngern, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es gab Bibelstunden dann im Gefängnis. Und dann berichtete der Gläubige, wer Jesus ist, was er getan hat und was er für jeden sein will. Und dass er bei jedem ist, alle Tage, bis an der Weltende. Diese Botschaft soll auch unser Herz neu durchfluten. Wenn wir in eine neue Woche gehen, sollen wir nicht nur als Wissende vom Kopf her hineingehen, dass Gott in Jesus Christus uns erlöst hat, sondern als lebendige Zeugnisse, denen man ansieht, da ist was anderes vorhanden als bei den anderen Menschen. Da ist Glück, da ist Freude, da ist Sieg und Segen. Das ist mein Gebetswunsch für mich, aber auch für uns alle. Und darin möge der Herr uns segnen, denn wir brauchen diese Erweckung in unserer Zeit. Amen.